Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Jörg, wie geht's?
Ja, gut. Und selbst?
Ja, doch gut. Viel zu tun, halt viel zu tun. Ein bisschen genervt wieder so von Debatten online. Ich finde es so furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe mit Christopher Lenz gerade eine Episode aufgezeichnet zur Richterwahl Bundesverfassungsgericht. Und wir hatten es ja echt mal wieder im Gespür, dass das noch lange nicht vorbei ist und haben halt versucht, gleich mal zu erklären, wie hätte es laufen sollen, wie kann es jetzt weitergehen. Und was mich total überrascht hat, ich dachte, so langsam flaut das Thema ein bisschen ab. Das hält sich aber ja hartnäckig. Und was jetzt das Neueste ist, und da dachte ich, ich lese nicht recht, dass jetzt ja schon die nächste ins Visier genommen wird. Mal ganz unabhängig davon, wie du zu Brosius Gersdorf stehst. Jetzt gibt's ja, und es ist auch noch ein Jurist, der ganz gezielt öffentlich postet, es wird doch mal langsam Zeit, wörtlich kriege ich es nicht hin, aber wie heißt sie, Kaufhold, Ann-Kathrin Kaufhold, die jetzt auch mal ins Visier zu nehmen.
Also das Ganze ist eine Kampagne, und man darf sich da nicht ablenken lassen. Also es geht hier in keiner Weise um die juristische Qualifikation. Die ist bei beiden völlig unstreitig. Es geht auch nicht um die Frage, wie die Frau Brosius Gersdorf zur Abtreibung steht. Da ist sie zwar grob verleumdet worden, weil sie hat eigentlich nur nach einer dogmatischen Absicherung des geltenden Rechts gesucht und nach gar nichts anderem. Und das hat sie halt mal wirklich gründlich dogmatisch durchdacht. Die Frau ist halt nun mal schlau.
Super schlau.
Sondern es geht schlichtweg darum, also man hat die Vermutung von rechtsextremer Seite, und der Anwalt und dieser Rechtsgelehrte, den du da zitierst, ist ja vor allem rechts und weniger gelehrt. Es geht nur darum zu verhindern, dass hier zwei Menschen ins Bundesverfassungsgericht einrücken, die möglicherweise nicht gegen ein AfD-Verbot stimmen würden. Das wird auf rechtsextremen Kanälen, wie zum Beispiel auf Twitter, auch ganz offen kommuniziert. Das Traurige ist, dass es Menschen gibt in einer großen Volkspartei, die genau darauf auch anspringen, warum auch immer. Aber jedenfalls geht es schlichtweg darum. Also man sieht es auch daran, die Frau Brosius Gersdorf wäre auf der Position, für die sie vorgesehen ist, nie zuständig für Fragen des Abtreibungsrechts. Ja.
Ja, das ist ja auch das Nächste. Ich weiß nicht, wie oft ich, das habe ich wirklich oft gelesen, dass man aus ihrem Gutachten so einen Einleitungssatz kopiert hat, Jörg, in dem sie, ich krieg's jetzt nicht wörtlich zusammen, aber was, wie sie, fraglich ist jedoch, ob der Menschenwürdeschutz vor der Geburt zuzuerkennen ist, also irgendwie eine andere Formulierung, aber sie hat die Frage aufgeworfen und da haben sich ganz viele dran aufgehangen und dann dachte ich mir so, Leute, Gutachtenstil. Fraglich ist, ob A gegen B einen Anspruch hat.
Das zum einen.
Du kannst das doch nicht so rauszerren. Und es ist eine Rechtsauffassung. Und sie untersucht wissenschaftlich eine Rechtsfrage, die in die eine oder andere Richtung beantwortet werden kann. Und ich muss ja das Ergebnis ihrer Begutachtung nicht gut finden. Aber was draus gemacht wurde, das hat mich echt schockiert. Und ehrlicherweise haben mich auch die Medien schockiert. Und ich meine jetzt nicht die ich sowieso immer kritisiere, weil ich finde ja, Journalismus geht anders, sondern es sind ja auch Medien mit aufgesprungen, die haben nicht diese Kampagne mitgemacht, aber schon, finde ich, sehr wenig differenziert berichtet. Und all diese Punkte, die man sich da rauskopiert hat, um diese Kampagne zu betreiben, dachte ich, Leute, diese Punkte, wie kommt man dann zu dem Schluss, die ist extrem links? Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist eine Kandidatin, die hätte vor einer Weile auch noch von der FDP vorgeschlagen werden können.
Natürlich. Also die Frau ist schlichtweg eine sehr präzise denkende Wissenschaftlerin. Die denkt einfach, die überlegt sich, wie kann man das mit unseren geltenden Regeln so konstruieren, dass man wirklich alle Funktionen, die eben so eine strafrechtliche Konstruktion hat, auch erfüllt. Da geht es immer um die Frage, was passiert strafrechtlich, wenn es gegen den Willen der Frau passiert? Was passiert strafrechtlich, wenn die Einwilligung nicht wirksam war? Was passiert strafrechtlich, wenn jemand Drittes beteiligt war als Anstifter, als Mittäter und so weiter? das ist hochkomplex und die Frau ist halt schlau genug, dass man alles konsequent so durchdenken. Und an diesem unendlichen Dauerstreit um die Regelung der Abtreibung im Strafrecht kann man ja erkennen, dass die bisherige Regelung zwar vielleicht im Ergebnis dem entspricht, was die Mehrheit der Bevölkerung mitträgt, es scheint ja so zu sein, aber dass sie einfach rechtsdogmatisch noch nicht wirklich sauber durchkonstruiert ist. Ja.
Absolut, also, und vor allem das siehst du doch auch daran, dass Menschenwürde, Schutz und so weiter in verschiedenen Rechtsgebieten an ganz unterschiedlichen Zeitpunkten anknüpft. Das heißt, ich finde es absolut berechtigt, rein rechtswissenschaftlich diese Frage sich mal näher anzugucken.
Natürlich. Und es ist eben die Problematik, aber das ist nun wirklich Grundrechtsdogmatik und das ist für Laien also einfach schwer nachvollziehbar. Aber deshalb lässt sich ja auch hier so leicht manipulativ vorgehen. Bei der Menschenwürde haben wir halt als Erfahrung aus der Nazizeit diesen Absolutheitsanspruch. Menschenwürde darf nie in Frage gestellt werden. Und deshalb, wenn du die Abwägung rein über die Menschenwürde machst, kannst du eben nie sagen, ein Leben überwiegt das andere.
Also das ist eh klar.
Aber wenn du halt sagst, der Lebensschutz greift bereits ab der Nidation, ja, bei Einnistung, dann könntest du praktisch nie eine strafrechtlich erlaubte Abtreibung definieren. Und das ist aber offensichtlich das, was der Gesetzgeber wollte und was die Mehrheit der Bevölkerung will, zumindest bis zum Abschluss der 12. Schwangerschaftswoche. Und sie hat einfach versucht, diesen dogmatischen Widerspruch aufzulösen, sodass das, was die Bevölkerung und was der Gesetzgeber will, ein rechtlich sauberes Fundament kriegt. Aber das wird einfach verzerrt und verlogen dargestellt. Und ich muss wirklich sagen, es gibt natürlich Leute, die können das nicht verstehen, denen sei es nachgesehen. Was ich nicht nachsehe, ist, wenn jemand sich aufschwingt und es öffentlich verdammt, der hinterher zugeben muss, dass er es nicht mal selber gelesen hat, sondern sich dann darauf beruft, dass er falsch informiert wurde. Und das andere ist, dass es Leute gibt, die durchaus zumindest in ihrem Umfeld Leute haben, die ihnen das erklären könnten, die aber ganz bewusst hier ein Framing veranstalten. Also ich sage jetzt mal ausnahmsweise einen klaren Namen, Jens Spahn, der nach diesem ganzen Skandal, nachdem klar ist, dass hier wirklich ein manipulativer Missbrauch über Medien stattgefunden hat, dann sagt, er werfe sich nur vor, die fachlich berechtigten Zweifel nicht ernst genommen zu haben. Der vertieft nochmal diese Diskreditierung, die hier öffentlich stattgefunden hat. Also der Begriff der Hexenjagd ist ja nun wirklich abgegriffen durch Donald Trump, aber in dem Fall muss ich sagen, erinnert mich schon sehr stark.
Was mich einfach so daran ärgert, Jörg, ich habe Herrn Christopher ja auch so ein bisschen orakelt und drüber sinniert, was Ursache sein kann. Und er sagt ja, es ist einfach Dreckschmeißen zum Teil.
Ja.
Also ich gebe es jetzt sehr frei wieder. Und er sagt, dass das Ganze auch zum Teil, also er nennt die dann Hinterbänkler, also die fachlich eben nicht so drin sind, wie die im Richterwahlausschuss sitzen, das vielleicht auch einfach mal benutzen, um so ein bisschen Frust abzulassen. Und das macht mich so fertig, weil ich denke, ihr könnt doch nicht annehmen, dass das ein Punkt ist, der nicht wichtig ist, wo es nicht drauf ankommt, da jetzt irgendwie einen Konsens zu finden, sondern dass das geeignete Thema ist für eine Retourkutsche. Und das macht mich echt fertig. Und worüber keiner nachdenkt oder nachzudenken scheint, vielleicht außerhalb unserer Bubble zumindest nicht, es geht ja nicht nur darum, dass ich hier eine absolut inakzeptable Nummer dieser Frau gegenüber abziehe, die eine hoch anerkannte Wissenschaftlerin ist, die ich beschädige, die damit jetzt klarkommen muss, sondern das Ganze geht ja viel tiefer. Ich beschädige letzten Endes mit diesem ganzen Sermon, diesem populistischen Sermon, unser Bundesverfassungsgericht. Und das riecht mich auf.
Ja, vor allem, also ich sehe da schon auch eine Kampagne mit einem langfristigen Ziel. Wir haben ja bisher die Situation, dass sich für die Wahl von Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungsgericht braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und das Ergebnis davon ist, dass sich immer mehrere Parteien verständigen müssen auf eine Person. Damit ist ganz klar, ich kann niemanden dorthin bringen, der total extreme Ansichten vertritt. Und ich kann nicht mit einer Partei oder mit einer hauchdünnen Mehrheit anfangen, dieses Gericht parteiisch zu besetzen. Und das verbunden mit diesem Prinzip der maximalen Undankbarkeit ernannter Verfassungsrichter zu Deutsch, dass die eben sich wirklich unabhängig zeigen, indem sie später Entscheidungen treffen, war das bisher eine sehr gute Absicherung dafür, dass einerseits unterschiedliche Meinungen in diesen Senaten repräsentiert sind und dort miteinander auf wirklich extrem hohem fachlichem Niveau streiten und sich wechselseitig überzeugen müssen und viel argumentieren müssen. Die beraten wirklich auf Tage und Stunden lang, manchmal über die Kommasetzung in einem Satz. Und jetzt gibt sie Vorschläge, ja, wenn es alles so schwierig ist, dann lasst uns doch mit einfacher Mehrheit machen. Da wird argumentiert, ja, wir wollen die Blockade durch AfD und BSW verhindern, wobei das BSW ja gar nicht mitspricht auf Bundesebene, ja. Und das eigentliche Ziel ist doch, wenn man mal hinschaut, es ähnlich zu machen wie in den USA, dass man doch Leute hinbringt, die bereit sind, Tendenzrechtsprechung zu machen. Das hatten wir bisher nicht, ja. Also auch Leute, die ganz klar parteigebunden waren, haben sich am Bundesverfassungsgericht als wirklich große Fachleute erwiesen, die sehr verantwortungsvoll, sehr abgewogen arbeiten, weil sie sonst auch in diesem Kreis der anderen Verfassungsrichter überhaupt keine Anerkennung bekommen. Ja, du fällst dort durch, wenn du dich parteiisch zeigst und nicht wirklich mit hohem wissenschaftlichen Anspruch arbeitest. Und jetzt möchte man das umdrehen. Man möchte jetzt gezielt bestimmte Meinungen am Verfassungsgericht platzieren, um die Rechtsprechung in eine bestimmte Richtung zu drücken. Und das ist der Anfang der Demontage einer unabhängigen Justiz. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, das Bundesverfassungsgericht, wie man sich so ein historisches Gebäude vorstellt, mit einer Tür, mit so einem Rundbogen. Ja? Und über diesem Rundbogen, das wird aus einzelnen Steinen zusammengesetzt, und oben in der Mitte sitzt dieser Schlussstein. Und wenn der Schlussstein rausgebrochen wird, bricht dieses Tor in sich zusammen. Und wenn man es schafft, das Bundesverfassungsgericht aus dieser bisher wirklich auch international besonderen und einmaligen Neutralität rauszukriegen, dann bricht die Unabhängigkeit unserer Justiz zusammen, weil bisher ist immer die Bundesverfassungsgericht die Instanz, die am Schluss sagt, Moment mal, besinnt euch auf die Grundrechte, besinnt euch auf unsere Verfassung, haltet diese Grenzen ein. Und wenn hier tendenziöse Rechtsprechung installiert wird, dann funktioniert auch diese Neutralität auf den unteren Ebenen der Rechtsprechung nicht mehr und diese Grundrechtsbindung. Und das klingt jetzt alarmistisch, aber es ist einfach alarmierend, was hier passiert.
Gar nicht.
Das ist der Anfang des Endes einer unabhängigen Justiz. Und die unabhängige Justiz, wenn die zerbrochen wird, haben wir den Anfang vom Ende von Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit. Und wer es nicht glaubt, der gucke nach Ungarn, der gucke nach Polen, der gucke in die USA.
Und leider noch
viele andere Länder, ja. Ja, Türkei.
Es war mir so klar, dass dich das auch so aufregt.
Was mich wirklich aufregt, ist das, es gibt Leute, die sind zu doof. Die sind zu doof, um das zu kapieren. Es gibt Leute, die machen damit ein Geschäft, das würde ich auch einigen in den Medien vorwerfen. Aber es gibt auch Leute, die sich sehr gut auskennen, die dann jetzt anfangen, Wikipedia-Einträge manipulativ zu bearbeiten und so weiter.
Vor allem, ganz ehrlich, und dazu habe ich einen Bericht gesehen und da dachte ich, Leute, genug. Hatte ich auch auf Mastodon, ganz kurz. Ich weiß nicht, war das bei T-Online oder so ein Artikel? Das ist ja sowieso bla. Aber das kann sie ja auch weiter verbreiten. Und da wurde ein Bild von Habert rübergesetzt und er in Bezug genommen. Und im letzten Satz dieses Artikels stand, dass der Abänder oder der Autor dieser Änderung bei Wikipedia nicht mit dem gesprochen hat. Und dann dachte ich so, Leute, wie scheiße kann man sowas machen? Entschuldige mal. Wenn du gar keinen Bock hast, diesen Artikel zu lesen, du siehst die Überschrift. Da war ja auch noch die Frage aufgeworfen, inwieweit Habert. Und dann auch noch ein Foto von ihm. Und dann dachte ich, ja, ich kann das manchmal alles nicht mehr. Und
das ist halt
es hat
Clickbait,
mich aber,
ne?
Ja, klar, ist es Clickbait. Und das war aber jetzt so der einzige Artikel, den ich mal wahrgenommen habe, und da bin ich jetzt mal ketzerisch, Jörg, der scheiße war in Bezug auf einen männlichen Richter. Und das ist mir jetzt so ein bisschen, warum picken sich alle der Reihe nach die Frauen raus? Also jetzt ja schon wieder die nächste. Was ist das Problem? Keine Frauen am Bundesverfassungsgericht mehr oder was? Was ist das Ding? Also, oder ist das jetzt, woran liegt's? Oder liegt's daran, dass die beiden Frauen öffentlich wahrgenommen wurden, was weiß ich, aber irgendwie, nicht wahr?
Also man kann dann schon, sagen wir so, Resonanzen sehen, ja. Also es gibt ja wirklich herausgehobene Politiker, die sagen, wir tun den Frauen keinen Gefallen, wenn wir Quoten einführen. Es gibt herausgehobene Politiker, die sagen, wir Männer sind besser im Netzwerken. Und die sagen, Frauen haben zu wenig Selbstbewusstsein, um in ein Taxi zu steigen und was weiß ich. Das ist ja schon eine Kontinuität. Und es gibt nun mal Parteien, die Frauen aufstellen, weil sie Frauen fördern wollen, weil ihnen klar ist, was diese Diversität einfach für ein großer Gewinn ist für unsere Gesamtgesellschaft. Ja, und die hier auch einen Ausgleich schaffen für andere Parteien, die keine Frauen aufstellen. Und dann im Ergebnis trifft natürlich so ein Angriff, der von konservativer Seite kommt, Frauen. Ja, und das kommt dort leider dann auch noch gut an. Ja, also
nun, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fand, sie hat sich mega verkauft bei Lanz. Ich finde sie also als Personenwissenschaftlerin, ich bin beeindruckt, ehrlich.
Also nach solchen Angriffen, die ja bis zu Morddrohungen gingen und ihren Mitarbeitern hat man empfohlen, nicht am Lehrstuhl zu arbeiten und so. Das ist schon eine unglaubliche persönliche Größe. Ich sage ganz ehrlich, ich hoffe sehr, dass die Frau Brosius-Gersdorf es durchhält und ihre Nominierung nicht zurückzieht.
Ich auch.
Man bewirft die Frau mit wirklich unglaublichem Dreck und sagt dann, naja, die Frau ist ja umstritten, die können wir nicht wählen. Ich beschädige jemanden und sage, oh, da ist ja eine Macke drin, können wir nicht wählen. Ja,
ja, aber genau, selber vorher den Stein geschmissen haben.
Unglaublich infam. Ja?
Ja.
Und andererseits, also wenn man solche Maßstäbe anlegt, dann frage ich mich, wie kann man nach diesen Maskendeals und so weiter, wie kann man da noch in hohen Funktionen sein? Naja.
Naja, irgendwann, Jörg, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich habe eben geguckt, wir müssen mal, glaube ich, anfangen.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.